Namaste, willkommen beim Satsang. Egal von wo ihr zuseht, über Zoom oder über YouTube. Und wie immer, alle Fragen erwünscht, erlaubt, spirituell, unspirituell, was auch immer. Gerne im Chat oder auch direkt. Über Zoom, möglich, wie es für euch passt. Wenn keine Fragen sind, dann tun wir einfach nichts. Oder eben dort, wo du auch immer bist, im Körper, einfach spüren. Da sein, vielleicht den Atem wahrnehmen, einatmen, ausatmen. Ich nehme an, ihr hört auf alle die Glocke, die ich hier gerade höre. Gleich schön zu Satsang.
Edgar, da gibt es eine Frage bei YouTube.
Ja.
Gregor schreibt: Hallo Edgar, du hast in deinem Buch Erleuchtung ein Kapitel, das du das Abartigste nennst. Da deutest du an, dass andere Wesenheiten durch uns unbemerkt durchspielen. Kannst du das genauer ausführen?
Oh, hallo Gregor, Namaste. Ja, das Buch habe ich geschrieben, puh, vor 23 Jahren, im Jahr 2000, und kann mich nur mehr schwer erinnern. Ich weiß gar nicht, welches Kapitel das ist. Das schrägste Kapitel, okay. Ich kann mir vorstellen, dass ich damals wahrscheinlich gemeint habe, das göttliche Spiel Lila, wenn man es kennt. Also so wird das genannt, dass das Göttliche durch uns hindurch spielt. Man kann sich das so vorstellen, dass es zwischen absoluten, also der höchsten Wahrheit, wo alles eins ist und letztlich keins ist, also nicht ist, und der voll manifesten Welt, wo wir hier als Menschen uns erfahren, als getrennte, scheinbar Lebewesen, individuelle Körper-Geist-Organismen, dass da Zwischenebenen existieren. Man kann sich das vorstellen, wie Spirit, wie gewisse, als wären das verschiedene Dimensionen der Wahrheit, die da durchspielen, Dimensionen des Bewusstseins. Ich habe das immer sehr gerne auch mit den Chakren in Verbindung gebracht. Und auf einer Ebene ist es eben so, dass das Göttliche durch uns hindurchspielt mit sich selbst. Sozusagen die Ebene der Götter, obwohl es nur ein, obwohl wir alle eins sind, ist diese Ebene. Man kann sich das vorstellen, fast als wäre dieses Leben dann wie eine Art Familienaufstellung, wo es durch uns durchspricht. Verschiedene Facetten des Göttlichen. Da könnten jetzt Geistwesen dazu kommen, Engel dazu kommen. Oder das, was manche auch als Dämonen wahrnehmen, dazu. Das alles sind halt Phänomene, die nur benannt werden, weil es nicht besser weiß. Konzepte existieren in Religionen dazu. Aber es ist nicht so, dass diese Konzepte wahr werden, aber was wahr ist, dass es diese Phänomene gibt, egal wie man sie benennt und egal wie man sie. Das heißt, das Göttliche spricht durch uns, oder ist wie ein Channeling, wenn man so. Und da ist nicht nur das Göttliche gemeint, sondern natürlich verschiedene Aspekte aller Lebewesen, die jemals existiert haben. Es ist nie etwas verloren. Es existiert alles. Man kann das nennen kollektives Unterbewusstsein, man kann das nennen Akasha, morphogenetisches Feld, wie man immer man es nennen mag. Aber alles, was je existiert hat, existiert in dem und kann wieder benutzt, kann durch uns sprechen. Und ist letztlich dennoch nur Teil dieses einen, das wir alle sind, das durch uns immer spricht, weil es nichts anderes gibt. Und das entschärft diese Wahrheit, die ich da in dem Kapitel anscheinend angedeutet habe. Aber wie gesagt, genaues kann ich jetzt auch nicht dazu sagen. Dazu ist es auch zu lang. Ich kann mich nicht erinnern, was ich da vor 23 Jahren geschrieben habe. Aber wenn du es konkreter formulieren kannst, Gregor, dann ja.
Ich lese dir eine Frage vor, ja?
Okay.
Zwar aus dem Zoom-Chat von einem Teilnehmer oder einer Teilnehmerin. Hallo Edgar, ich befürchte, ich bin als Einzelgängerin gedacht, aber das ist etwas in mir, das nicht alleine gelassen sein möchte. Also gehe ich immer wieder mit Menschen in Kontakt, wo sich im Nachhinein herausstellt, dass es mir nicht gut tut. Ich hatte mich auch schon komplett losgelöst. Und in der Aufgelöstheit tauchte nach Wochen, Monaten wieder diese Stimme auf, die ihr ganzes Leben nicht allein verbringen will, weil es so keinen Sinn macht, jeden Tag aufs Neue aufzuwachen. Also bin ich wieder bewusst in die Story eingetreten und es hat sich wiederholt, wie ich es von vorher kannte. Es spielen sich Situationen ab, die mir nicht gut tun. Jetzt bin ich wieder an einem Punkt, an dem ich dem Loslassen wieder sehr nahe komme. Kannst du mir den letzten notwendigen Schubser geben oder irgendeinen Impuls, damit es mal rund läuft mit anderen Menschen?
Also wenn es so unrund läuft, ist das, was in mir jetzt kommt, als Tipp. Einen radikalen Rückzug zu dir selbst und ganz bei dir bleiben. Und da gehört jetzt auch dazu, vorerst den Wunsch aufzugeben, dass es rund laufen soll, sondern in einen Rückzug gehen, wo es gar nicht läuft. Also wo du mit dir in Frieden bist und diesen Frieden vertiefst. Alles andere wäre jetzt da so, ja klar, gibt's sicher Coachings und Therapeuten und Lebensberater, die dir helfen könnten, da das mit deinen Mitmenschen runterlaufen zu lassen, aber so wie du das geschildert hast, dass du da ja schon an dieser Wahrheit kratzt, würde ich einfach dann ganz radikal ins All-Einssein gehen, also ins Alleinsein. Vor allem, wenn es so unrund ist. Und das sind hier vertiefen. Stille und das Sein mit dir selbst. Dann wird sich irgendwann was verändern in dir, was dann ermöglicht, dass es auch mit dem Außen wieder rund läuft. Weil du dann sozusagen eins bist, allem. Nicht nur mit diesem einen Body-Mind, als der du da erscheinst. Okay.
Soll ich dir die letzte Frage aus dem nochmal vorlesen? Nur
Ja.
Die Frage nach dem Text.
Ja.
Das war, Kannst du mir den letzten notwendigen Schubser geben oder irgendeinen Impuls, damit es mal rund läuft mit anderen Menschen?
Ja, das hatte ich eh beantwortet, aber wahrscheinlich wurde es nicht ganz audiomäßig verstanden. Der Schubser ist zu dir, radikal zu dir, allein sein, allein sein. Allein sein heißt allein sein. Wenn es mit anderen nicht läuft, dann es gibt keinen Grund, dass es laufen muss. Dann zieh dich radikal zu dir zurück, was immer es bedeutet. Das ist der letzte Schubser. Und wenn da Angst entsteht, weil Sachen verloren gehen können oder Sachen nicht funktionieren, dann gilt es, diese Angst zu spüren. Das wäre der letzte Schubser. Das heißt nicht, dass du ihn gehen musst, aber das ist halt der letzte Schubser. Was immer dann dabei rauskommt. Ja. Radikal zu dir selbst zurück, bei dir bleiben.
Ich lese die nächste Frage vor, ja?
Ja.
Der Christopher schreibt: Hallo Edgar, schön dich zu sehen. Wir hatten 2021 im März einmal persönlich im 1:1 Skype-Gespräch gesprochen. Seitdem ist viel passiert. Freue mich auf einen schönen Abend.
Ja, freut mich, Christopher. Namaste.
Und Ibrahim fragt, was ist der Glaube für dich?
Ibrahim, Namaste Ibrahim. Der Glaube. Man kann es fast so zusammenfassen, Glauben. Glauben heißt nichts wissen. Und letztlich ist alles Glaube. Nicht nur das, was Religionen von sich geben, sondern auch was spirituelle Glaubenssätze sind, was Konzepte sind. Selbst wenn ich jetzt irgendwas von der Wahrheit erzähle, entsteht dann in dem, der zuhört, Glaube. Es ist kein Wissen. Ja, man kann mir vertrauen, aber es ist noch immer kein Wissen. Das ist natürlich ein Unterschied. Wenn ich wissen will, ob in Paris ein Eiffelturm steht, dann kann ich in der Landkarte schauen oder ich kann hinfahren. Wenn ich hinfahre, dann weiß ich es. Die Landkarte ist nur eine Beschreibung. Das kann ich glauben oder auch nicht. Oder wenn ein Freund sagt, er war in Paris und hat ihn gesehen, kann ich ihm vertrauen oder auch nicht. Aber es bleibt Glaube. Es bleibt Glaube. Solange es nicht selbst erfahren wurde, bleibt es Glaube. Und es gilt für alles. Für absolut alles. Und auf der anderen Seite ist Glaube ja auch etwas Positives. Glaube ja auch etwas Positives im Sinne von Glaube versetzt Berge. Das ist halt die Kraft des Verstandes, sozusagen Dinge anzuziehen, an die er glaubt. Das funktioniert dann meist, so funktioniert die ganze Reality Creation Geschichte. So hat Magie immer schon funktioniert, indem mit emotionaler Ladung ein Bild geglaubt wird und dadurch angezogen wird, ins Leben gezogen wird. Und die emotionale Ladung kann positiv sein, also mit Freude gefüllt, oder sie kann negativ sein und aus Angst bestehen und man zieht das an, vor dem man Angst hat. Das ist halt der Teil des Glaubens, der Berge versetzen kann, scheinbar. Aber das ist halt nur ein Spiel. Das ist nicht wirklich Wahrheit. Das ist nur ein scheinbares Spiel, das da wir mit uns selbst spielen. Letztlich, der Berg, der erscheint, ist ebenfalls Illusion. Nur hält er das Spiel am Laufen. Egal, ob aus Angst oder aus Freude. Das Wesentliche, was dahinter ist, ist, dass du der Berg bist. Und das kann man glauben oder auch nicht. Und erst wenn du dich als Berg erfahren hast, dann weißt du, dass du der Berg bist. Und meistens sind die Glaubensrichtungen, vor allem mit der Religion, aber auch Spiritualität, verfälscht durch Konzepte. Ja, da gibt es Dinge, die erscheinen als Phänomen. Und die Erklärung dazu, das Konzept, das stammt meist aus dem menschlichen Verstand und ist austauschbar. Und die meisten glauben aber dann den Konzept, weil sie ja das Phänomen nicht kennen. Und das kann dann oft ein Irrglaube sein. Das ist eben das, wo man dann die Landkarte mit dem Eigentlichen verwechselt. Die Beschreibung, die immer auch eine Deutung ist. Und die Deutung ist meist falsch.
Ich lese die nächste Frage vor, ja? Die Jeanette Nicole schreibt: Hallo Edgar, wenn es bei dir Entscheidungen gibt, werden die anders getroffen als vor dem in Anführungszeichen Erwachen oder wer trifft die Entscheidung überhaupt?
Den letzten Satz nochmal, oder wer?
Wer trifft die Entscheidung überhaupt?
Okay, dann zum ersten Teil, ja, wir hatten total anders getroffen und auch da gab es Phasen. Das ist schon bei mir bald 25 Jahre her und am Anfang konnte ich überhaupt keine Entscheidungen treffen, weil ja derjenige, der Entscheidungen treffen konnte, verschwunden ist. Er kam mir abhanden und dann hing ich in Indien fest und wusste gar nicht, wann, wie ich nach Hause komme oder alles, was im Jetzt war, war schon eine Art Flow, eine Art Intuition. Das heißt, ich bin dann sehr dem inneren Gefühl gefolgt. Ich habe das damals Latihan genannt, also gelebter Latihan im Leben, wo man einfach dem Flow folgt, wie er sich gerade zeigt, als tiefe Intuition, als Gefühl, ohne zu wissen, wohin es führt. Von dem habe ich mich am Anfang sehr leiten lassen, aber das funktionierte nur im Jetzt. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Flug buchen sollte, also mit einem Bahnticket hat es funktioniert, weil da steigt mir ja gleich ein, ich weiß, jetzt will ich da hinfahren und das funktioniert. Kriege ich jetzt ein Ticket und dann steige ich jetzt ein und dann fahre ich hin. Aber beim Flug nach Hause hat das nicht funktioniert, der dann 2 Wochen später ist, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was ich in 2 Wochen will. Also solche Entscheidungen konnte ich nicht mehr treffen, alles, was mit der Zukunft zu tun hatte. Und dann habe ich mir als erstes zur Hilfe genommen, so einen kleinen Trick im Verstand, und habe mich gefragt, was hätte Edgar jetzt getan? Also das war meine erste Technik, um wieder halbwegs Entscheidungen treffen zu können, indem ich mir überlegt habe, was hätte Edgar jetzt getan? Und habe danach gehandelt. Das war nur eine Zeit lang so. Später dann habe ich schon gemerkt, dass ich dieser Energie, diesem inneren Wissen, dieser Intuition auch folgen kann für zukünftige Entscheidungen und einfach entscheide sozusagen aus dem Bauch heraus, nicht aus dem Verstand, sondern aus dem Bauch heraus, das, was sich richtig anfühlt, einfach zu tun. Und das gibt's ja, da gibt's ja mehrere Möglichkeiten. Bei manchen ist es Herz, auch das war dann eine Zeit lang dominant, dass ich die Entscheidungen aus dem Herz getroffen habe. Ich hochkomme, ja, also diese Instanz, die dann eine Erlaubnis gibt, das heißt, es war keine Abwägung vom Verstand her, sondern es war ein Erlaubnis geben dessen, was das Herz will, also die Liebe, wenn man so will, oder eben was die Freude will. Das ist so bei mir eine Ebene drunter, eher so beim Solar Plexus angesiedelt. Was die Freude will, oder was die Lust will, auch das gab's. Also je nachdem, mit welcher Energie ich am meisten connected war, oder eben rein der Intuition folgen, der inneren Energie, der inneren Führung, dem folgen. Im Wissen, dass niemals, und das ist jetzt die zweite der zweite Teil der Frage, im Wissen, dass niemals Entscheidungen eilig getroffen werden. Mittlerweile sehe ich es eher so, man trifft die Entscheidung am Wegesrand, also treffen im Sinne von, ich gehe meinen Weg. Und wenn ich noch nicht weiß, wo es weitergeht oder wie es weitergeht, in der Zukunft zum Beispiel, dann ist es einfach noch der falsche Zeitpunkt zu entscheiden, weil ich die Entscheidung noch nicht getroffen habe, sozusagen, man kann sich richtig vorstellen, die Entscheidung wartet dann irgendwo am Wegesrand, sagen wir in 1, 2, 3 Wochen oder 1, 2, 3 Monate, ja, irgendwo wartet dann die Entscheidung wie so ein Freund am Wegesrand und dann treffe ich sie, dann habe ich ein Meeting mit der Entscheidung und sage, hallo Entscheidung, da bist du und dann ist alles klar, ja. Das ist dann einfach ein Moment, wo alles klar ist. Bis dahin, ja, kann man sich einen Kopf drüber machen, mache ich auch, kann durchaus geschehen, aber das Wissen ist immer da, dass ohnehin nichts selbst entschieden wird. Auch wenn man scheinbar das Spiel spielt, und das spiele ich auch nach wie vor, oder nicht nach wie vor, sondern besser wieder gerne, mich da dann zu entscheiden für irgendwas. Ob ich jetzt einen Kaffee trinke oder einen Tee trinke, ist eine Entscheidung, eine scheinbare. Auch wenn ich sie nicht treffe, sie wird getroffen. Ja, und dessen bin ich mir bewusst, dass sie ohnehin getroffen wird. Aber das bin auch ich, diese Instanz, die dann diese Entscheidung trifft. Ja, wir sind ja nicht nur Marionette, sondern speziell danach wissen wir, dass wir auch der, diejenige sind, der die Fäden zieht. Also das Ganze an sich. Und selbst da kann eine Hingabe an sich selbst sein. Und genau das wird dann gelebt, diese Hingabe an sich selbst. Und dann eigentlich ist dann das Ganze recht easy. Man könnte es noch abkürzen, der zweite Teil der Frage, wer trifft die Entscheidung? Das Leben selbst trifft die Entscheidung. Das könnte man als Antwort nehmen. Man kann auch sagen, das Universum, egal wie man das jetzt benennen möchte, es trifft die Entscheidung. Und teilt sie dir mit in Form von Wille, in Form von Freude, in Form von Liebe, in Form von Lust, in Form von Notwendigkeit. Oder einfach auch nur in Form von Emotion oder in Form von Gedanken. Das ist völlig egal. All das ist gegeben. Und wird gegeben. Und wirkt durch uns. Und mal ist die eine Instanz stärker und mal die andere. Und rückblickend ist es oft so, dass es gar nie Entscheidungen gab, sondern der Weg wird gegangen und es scheint nur so für den Verstand, dass er eine Entscheidung trifft, aber aus einer gewissen Sicht hat sie vorher schon festgestanden und aus einer gewissen anderen Sicht ist es sogar völlig egal, ob du die Entscheidung triffst, links oder rechts zu gehen, wenn es dir bestimmt ist, diese oder jene Erfahrung zu machen, vor allem auf emotionaler Ebene. Auf der Seinsebene, auf der Ebene des Erfahrens, dann wirst du diese Erfahrung machen, egal ob du links oder rechts gehst. Das ist so ein Geheimnis dahinter. Also es gibt da viele Ebenen zu erkunden und viele Seinsebenen zu erfahren, die das Leben bietet. Ist ein Abenteuer, eine Abenteuerreise. Danke für die Frage.
Franz Hubert fragt: Hallo Edgar, was ist das Beste, was man tun kann, um wieder in seine Kraft zu kommen?
Hans Huber. Hans Huber?
Franz Hubert, genau.
Okay, Hubert, okay. Hallo. Wieder in seine Kraft zu kommen. Da muss ich jetzt einen Kollegen, einen Freund von mir zitieren, den zitiere ich da immer gerne, der hat es so knackig auf den Punkt gebracht, der Ansi. Und der hat gesagt, du wirst immer genug Energie haben, um das Richtige zu tun. aber nie genug Energie, um das Falsche, Unechte aufrechtzuerhalten. Und genau das ist das Geheimnis, um auch wieder in seine Kraft zu kommen. Wenn die Kraft nicht da ist, dann geht es darum, das Falsche und Unechte zu beenden. Was natürlich oft schwierig ist, aber genau darum geht's. So kommt man in seine Kraft. Es geht nicht darum, zuerst zu wissen, was man will. Es geht zuallererst darum, zu wissen, was man nicht will oder nicht mehr will. Und dann entsteht alles andere daraus. Das schafft Raum. Und Raum schafft Raum für Energie und Raum für Kraft. Das Universum unterstützt dann genau diesen Schritt immer wieder. Also Nein sagen lernen, zum Beispiel. Und eine Zeit lang ganz bei sich sein. Und stoppen. Erholen. Danke für die Frage.
Christopher schreibt nochmal, gibt es einen Unterschied zwischen Erleuchtung und Erwachen?
Hi, die Frage habe ich schon lange nicht gehabt. Hallo Christopher nochmal. Das ist eine reine Definitionsfrage. Ich könnte jetzt sagen, zum Beispiel, gibt es einen Unterschied zwischen Blau und Grün? Natürlich. Ja? Aber es könnte ja sein, dass es irgendwo eine Sprache gibt, wo das Wort Blau und das Wort Grün exakt dieselbe Farbe bezeichnen. Und dann gibt es keinen Unterschied. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine Frage der Definition. Was versteht man unter Erleuchtung und was versteht man unter Erwachen? Und es gibt auch in mir Momente, wo ich keinen Unterschied mache und das Synonym verwende. Und manchmal mache ich einen Unterschied, um zu differenzieren. In Indien zum Beispiel ist es so, dass es für Samadhi oder überhaupt für Befreiung, Erlösung, Moksha, Erwachen, Aufwachen, Erleuchtung, Verlöschen, Erlösung haben wir schon gehabt, dass es aber auch in der Einteilung von verschiedenen Samadhis teilweise 100 verschiedene Wörter gibt, die sich dann gleichen je nach Tradition und dann auch nicht gleichen nach Tradition. Da kann dann passieren, dass ein bestimmtes Wort in einer indischen Tradition, irgendein Samadhi-Zustand oder irgendeine spirituelle Erfahrung in der einen Tradition diese Bezeichnung hat, in der anderen Tradition eine andere Bezeichnung. Beide meinen dasselbe, beide verschiedenen Worte. Und es kann genauso umgekehrt sein, dass zwei Traditionen dieselben Worte verwenden, aber ganz was anderes darunter verstehen. Und so ist es letztlich auch bei Erleuchtung und Erwachen. Es werde Licht. Also eine reine Definitionsfrage. Ich in meiner Rhetorik verwende meist das Wort, wenn ich es unterscheide, so, dass die Erleuchtung ist für mich mehr als Erwachen. Manche sehen das umgekehrt, manche drehen das um. Es gibt auch für mich aber wiederum ein Erwachen aus der Erleuchtung. Das ist das, was ich Paramadvaita nenne. Also jenseits oder beyond Advaita oder was Osho beyond Enlightenment genannt hat oder was Aurobindo gemeint hat mit bringing it down to earth, vom Berg runterkommen, vom Berg runterbringen oder Ramana meinte, die Kundalini muss wieder ins Herz rutschen. Also es gibt auch ein Jenseits des der Erleuchtung in dem Sinn und man könnte es auch nennen, dann ein Erwachen aus der Erleuchtung. Da wäre dann schon wieder Erwachung mehr, nicht? Oder halt in der persönlichen Entwicklung danach. Aber der höchste Zustand ist für mich dennoch Erleuchtung, wo wirklich alles mit dabei ist. Also wo mit dabei ist, wo der Körper mitgenommen wird, wo die Energie mitgenommen wird, Kundalini mitgenommen wird, wo der Kosmos mitgenommen wird, wo das Universum mitgenommen wird, wo dabei ist als Erfahrung, die Gotteserfahrung zu erfahren, ich bin das alles, ich bin Gott. Das gilt dann nicht persönlich, sondern für alle Wesen, weil es gibt dann nur dieses eine Wesen, das man dann Gott nennen kann, das bewusste, lebendige, intelligente Universum an sich. das man dann halt nicht Universum nennt, sondern da es bewusst ist und intelligent und liebevoll, kann man es Gott nennen, wenn man so will, oder besser noch, man nennt es die Göttin, weil eigentlich ist das Universum weiblich und Bewusstsein männlich aus yogischer Sicht, also da gibt es ja so Differenzierungen. Aber wenn wirklich alles mit dabei ist und nicht nur die Einheitserfahrung, sondern auch die Erfahrung des Nichts, also die Keinheitserfahrung, was für viele allein schon Erwachen ist, aber für mich ist das dann oft nur dann eine Seite der Wahrheit. Also wenn jetzt zum Beispiel rein geistiges Erwachen erfahren wird, was sehr häufig ist, als Einheitserfahrung oder als Nichtserfahrung, aber nicht der ganze Kosmos, der ganze Körper, die ganze Energie des Universums mitgenommen wird und das nur als Illusion abgetan wird, dann ist diese Non-Dualität, die daraus erscheint, aus meiner Sicht nicht viel mehr, als dass man ein Auge zumacht und dann sagt, okay, es ist non-dual, weil ich sehe nur mehr eins und der Rest ist Illusion, dann gibt es gar nicht, oder ich mache das andere Auge zu und sehe nur mehr eins, aber es ist nicht wirklich Non-Dualität. Non-Dualität ist eher etwas Drittes, was durch einen 3D-Blick sozusagen entsteht, mit beiden Augen, wo Materie und Geist als Einheit erfahren wird und nicht, wo eines dem anderen die Existenz abspricht. Das passiert aber oft in westlichen Erwachensformen, dass das dann ein rein geistiges Erwachen ist. Und für mich ist eben das wirkliche Erleuchtung das, wo Licht, also Energie und der Körper und alles voll mit dabei ist und wirklich alles mit dabei ist. Nicht nur ich bin erleuchtet, sondern der ganze Kosmos ist erleuchtet. Jeder Mensch ist erleuchtet. Wir sind alle das eine. Ja, das muss da schon mit dabei sein. Und sonst ist es halt von mir eine Erweckungserfahrung. Und es gibt auch viele Erwachenserfahrungen, das möchte ich auch dazu sagen, die dann nur Levelwechsel sind, der Ebenenwechsel. Früher hätte man gesagt, in meinem yogischen Konzept von einem Chakra zum nächsten, das heißt, wenn dann das Herzchakra erwacht und man erwacht in die Liebe und spürt die Einheit der Liebe, dann ist das eine völlig neue Lebensdimension, die man vorher nicht kannte, vielleicht 30, 40 Jahre, und das fühlt sich dann immer wie das Ende an, weil es ja so ein totaler Change der kompletten Wahrnehmung ist, des ganzen Lebens, der ganzen Wahrheit, und das fühlt sich wie ein Erwachen an. Es ist aber nur ein Schritt gewesen, sozusagen, ein Ebenenwechsel. Das kann einen Solarplexus betreffen, das Erwachen des Willens. Das hat zum Beispiel der Aleister Crowley erfahren, der viel vom Willen gesprochen hat. Oder auch nur das Erwachen der Lust, die oft beim Tantra passiert. Oder das Erwachen des Ausdrucks, jetzt endlich Wahrheit zu sprechen oder dann plötzlich künstlerisch tätig zu werden und vorher hat man nie einen Ausdruck gefunden. Oder das Erwachen des dritten Auges und plötzlich sieht man die Wahrheit und sieht durch den Schleier von Maya. Das sind alles so hochkomma kleine, für den persönlichen natürlich große, aber eigentlich kleine Erwachenserfahrungen, die immer ein Erwachen sind. Ein Erwachen eines bestimmten Bewusstseinszustands, dem man Chakra zuordnen kann, aber gar nicht muss. Man kann die Chakra-Lehre ruhig weglassen oder man kann Ken Wilber nehmen, Spiral Dynamics, wo es sich diese Farben, die sich hochschrauben und man geht von der blauen in die grüne Evolutionsebene und es ist auch wie ein Erwachen und manche Menschen bleiben dann dort ein Leben lang, waren vorher ein Leben lang in der anderen und machen nicht viel mehr und glauben, das ist dann das Erwachen gewesen. Also man muss da extrem differenzieren, gerade was den Begriff Erwachen betrifft. Aber bei Erleuchtung kann ich für mich sehen, dass ich dann nicht differenzieren kann. Da gibt es nur eine, die auch Buddha hatte, die auch Osho hatte zum Beispiel und die ist für mich absolut und da ist alles enthalten. Ja, und die ist halt das Letztendliche. Ja, wenn all diese Erwartungszustände, ich habe mich lang, lang, lang vor der Erleuchtung als erwacht bezeichnet, gefühlt, und selbst da muss ich sagen, war es nicht wirklich. Ja, also bei mir ging das dann erst dann Hand in Hand. Das sind alles nur subjektive Erfahrungen, wo man sich halt auch sehr oft über andere Menschen stehen und dann meint, ja, man gehört ja zu den Aufgewachten und zu den Erwachten und die anderen schlafen ja noch alle. Das mag so sein, dass solche Sachen gibt es, auch politisch etc. und gesellschaftspolitisch und so habe ich mich selber früher gefühlt, vor 30 Jahren, aber das ist, ich bin erwacht und du nicht, ist nicht das wirkliche, eigentliche, echte, spirituelle Erwachen, wo der ganze Kosmos erwacht, immer wieder. Der ganze Kosmos und nicht eine Person. Ja. Dieses Erwachen ist aber Erleuchtung. Dieses Erwachen des Kosmos immer wieder zu sich selbst. diese Bewusstwerdung des einen, das wir alle sind. Ja, danke für die Frage.
Linus schreibt, Namaste, Edgar. Irgendeine Opfergeschichte will ich da wohl noch nicht ganz loslassen, auch wenn sie schon in Bewusstheit brennt. Aber ich fühle mich im Grunde im Moment von allen Menschen irgendwie bedroht bis angegriffen, als würde mir da noch eine Erinnerung im Körper stecken und ich könnte noch nicht ganz ohne diesen Filter auf die Welt und auf die Menschen schauen. Aber mehr, als es eben als eine alte Wunde und einen Filter zu erkennen und brennen zu lassen, gibt es wohl nichts zu tun?
Ja, du hast dir da selbst, Namaste, du hast dir da selbst die Antwort gegeben. Ja, viel mehr gibt es nicht zu tun. Ich meine, es brennen zu lassen und wenn es brennt, dann ist es schon gut. Das ist ja schon etwas. Das ist ja schon ein Zeichen, dass sich etwas gut tut. Und wenn du es so nennst, dann würde ich gleich einen draufsetzen und sagen, ja, das ist das Fegefeuer. Das ist genau das, was da brennt. Auch in Bezug auf andere. Da sitzt du dann mitten im Fegefeuer. Das ist eine Phase, wo all das verbrennt. Und da, wenn du das kannst, wenn du das brennen lassen kannst, dabei zuschauen, das ist das, was du tun kannst. Und es brennen lassen. In dir und verbrennen lassen. Und wenn jetzt Möglichkeiten auftauchen, wo du scheinbar etwas tun kannst, kannst du auch dem folgen. Solange jemand da ist, oder immer wieder, wenn jemand da ist, der meint, etwas tun zu können und auch Hinweise kommen, was getan werden kann und dich diese Hinweise auch ansprechen positiv, kannst du auch damit etwas tun. Das ist dann ebenfalls wieder Teil dieses Fegefeuers. Auch der Wille will da verbrennen und der Wille kann oft nur verbrennen, wenn er auch gelebt wird. Auch sein Scheitern durchlebt wird. Und das funktioniert natürlich nur, auch das Scheitern kann man nur durchleben, wenn man es versucht. Sonst ist es ein Postponement, ein Verschieben dieses Scheiterns. In dem Fall ist gut, so bald als möglich zu scheitern. Ja, danke.
Gregor schreibt nochmal, danke Edgar, vielleicht schaust du dir das in Anführungszeichen abartige Kapitel noch einmal selber an. Schreib bitte eine Fortsetzung zur Erleuchtung.
Oh wow, danke Gregor. Ja, die habe ich schon lang vor. Ich habe sogar angekündigt gehabt, 10 Jahre nachher, so, das wäre dann 2012. Nee, ich kann nicht einmal mehr rechnen, 2008 gewesen. Ja, irgendwann werde ich schreiben, ja. Oder ich schreibe das ganze Buch neu, auch das kann passieren. Ist ja doch schon recht lang her. Ich wollte es auch mal auf Englisch schreiben. Es ist zwar auf Englisch übersetzt worden, aber nie erschienen. Mal schauen.
Danke. Major Tom schreibt, wenn es niemanden gibt, wer trifft dann die Entscheidung?
Major Tom, geiler Name. Hallo Major Tom. ja, da braucht es keinen Wehr. Entscheidungen werden getroffen. Die werden ja nicht getroffen. Ich habe ja vorher gesagt, im Prinzip ist ja das Illusion des menschlichen Verstandes, dass man glaubt, da wird eine Entscheidung getroffen. Es gibt sogar Gehirnuntersuchungen, wo man gemessen hat, dass der Griff zur Kaffeetasse zum Beispiel oder ja, irgendein Griff, man die Hand greift nach was, dass der Impuls vom Gehirn, also wirklich der elektrische Impuls über die Nerven vom Gehirn zum Arm, zum Greifen, schon längst unterwegs war, also vom Gehirn schon längst ausgesendet war. Natürlich geht es da um Nanosekunden, aber es lässt sich messen, unterwegs war, bevor derjenige das als seinen Willen wahrgenommen hat. Ja, da kann man dann nicht so Tests machen, man drückt dann Knopf. Also es wurde schon gemessen. Ja. Also das ist ja überhaupt so eine Sache mit dem freien Willen. Ne? Der Schopenhauer hatte schön, das Zitat wird ja Einstein unterstellt, aber Einstein hat auch nur Schopenhauer zitiert. Schopenhauer hat mal gesagt, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen. Ja. Und das ist genau das Geheimnis dahinter. Und, ja, der Wille erscheint dir und du glaubst, deine Entscheidung zu treffen, und aber in Wirklichkeit ist die schon längst getroffen. Und da braucht es keinen jemand dazu. Es braucht auch keinen Schöpfer. Es ist die Schöpfung selbst, die sich aus sich selbst heraus erschafft. Braucht es keinen wirklichen Schöpfer. Also es gibt keinen jenseitigen Schöpfer. Man kann zwar schon die Schöpfung oder das Universum selbst als Gott oder Göttin ansehen, und die, die Gott erfahren haben und Religionen gegründet haben, haben hundertprozentig auch genau diese Erfahrung gemacht, zu erkennen, dass alles Gott ist. Aber dieser jenseitige Gott, ja, der wurde erst später hineininterpretiert von jenen, die es halt anders verstanden oder nicht verstanden haben, muss man sagen. Also es braucht auch keinen Schöpfer, und genauso wenig wie es einen Schöpfer braucht, braucht es einen Entscheider für Entscheidungen. Braucht es nicht. Und wenn der Entscheider wirklich weg ist in einem, also wenn man auch die unmittelbare Erfahrung macht, dass man bemerkt, ja, da gibt es wirklich keinen Entscheider, das ist nur Illusion, und der ist jetzt auch wirklich weg, diese Instanz, zumindest der zeitweise weg vom Verstand und Ego, und trotzdem werden scheinbar Entscheidungen getroffen, die der Körper selbst trifft, ja, sozusagen als wäre es unbewusst oder als wäre es vielleicht eine Programmierung oder eine Konditionierung. Das ist dann, das geschieht alles dann von selbst. Da ist man dann auch froh, dass solche Konditionierungen noch gibt, dass der Körper sich noch daran erinnert, dass ein Kaffee gerade besser schmeckt als Tee oder umgekehrt. Das passiert dann einfach von selbst. Und da wird kein Widerstand gegeben. Und da braucht es auch niemanden, der entscheidet. Aber es macht natürlich Spaß, Entscheidungen zu treffen. In dem Augenblick, wo jemand da ist, und auch der Verstand hat viel Lust daran, Entscheidungen zu treffen und abzuwägen. Das Spiel ist okay. Auch ich spiele das Spiel gerne wieder. Warum nicht? Ja, dann denkt man sich, okay, hat diese Illusion, man kann entscheiden. Da ist nichts verkehrt dran. Es ist an all diesen menschlichen Phänomenen und Seinsweisen nichts verkehrt. Das ist ja der Gag, der sich am Ende oder vielleicht erst jenseits von eigentlich ja fast von Neo-Advaita, sagen wir mal so, zeigt. Bei mir, beim Paramadvaita, dass die menschlichen, das ganz normale menschliche Funktionieren am einfachsten ist. Wie auch immer es sich zeigt. Ob es sich zeigt in der Hingabe an einen Flow und einen inneren Flow und ein inneres Gefühl, oder ob man scheinbar Entscheidungen trifft mit dem Kopf. Es kommt sich aufs selbe raus. Unbedeutend letztlich. Weil es nichts daran ändert, was du bist und wer du bist. Nur das ist entscheidend. Alles andere ist eine Cosmic Comic Show. Eine komische, kosmische Show. Danke für die Frage.
Die Teilnehmerin, die vorhin die Frage gestellt hat, was man machen soll, wenn es mit den Menschen nicht so rund läuft, hat nochmal einen Kommentar geschrieben, und zwar: Danke für die Antwort zum Zurückziehen. Da gab es gerade was dazu zum Durchfühlen. Und es ist nach wie vor so, dass der große Wunsch da ist, anders zu leben, und es spielt niemand mit mir mit. Es ist auch ständig ein Kloß im Hals, quasi als fehlende Möglichkeit des Ausdrucks.
Ah, okay. Da bleibt hier wirklich nichts anderes übrig, als genau das, was ich hier schon sagte, radikal zu leben. die Notwendigkeit, dass andere mitspielen, loszulassen. Spiel dein Spiel, so wie die Sonne ihr Licht sendet. Völlig egal, ob da auf einem Gesteinsplaneten namens Erde irgendwelche Menschlein sind, die sagen, ah, die Sonne scheint, es ist so schön warm. Die Sonne scheint einfach. Die Sonne als Stern sendet ihr Licht aus und es ist ja völlig egal, ob das irgendjemand sieht oder nicht. Und der Vogel zwitschert sein Lied. Dem ist vielleicht nicht völlig egal, ob jemand sein Lied hört. Vielleicht sucht er eine Partnerin oder sonst was oder umgekehrt. Aber einfach den Ausdruck ohne der Notwendigkeit, dass dich jemand sieht oder hört, finden. Und das geht. Das Geheimnis ist da wirklich so weit zu sich zurückzugehen, wo auch dieser Initialfunke zündet, dass der Ausdruck, und Ausdruck ist fünftes Chakra, ist Kehlkopfchakra, das kann dann sein durch Stimme, das kann sein durch Malen, das kann sein durch Kunst, das kann sein wie auch durch Tanz, das kann wie auch immer sich ausdrücken durch dich. Und finde diesen Ausdruck, ohne die Notwendigkeit zu haben, dass jemand mitspielt. Das musst du löschen, sozusagen. Das ist noch einfach nur so, ich sage es ungern, wenn ich sage Egoanteil, das klingt so negativ, es ist menschlich verständlich und so, aber genau das gilt es zu überwinden. Den Ausdruck finden, der aus dir kommt, aus der reinen Freude, aus der reinen Liebe, aus der reinen Energie, die durch dich hindurch wirkt, ohne jemanden zu haben, der mitspielt, ohne dass es jemand sieht, ohne dass es jemand hört, ohne Betrachter. Das reicht wirklich aus. Und das ist dann, da startet es dann. Und dann, wenn du diesen Ausdruck findest, weil der Punkt ist der, dieser Ausdruck ist dann echt. Dieser Ausdruck braucht nichts von außen. Der braucht keinen Applaus, der braucht kein Mitspielen, der braucht keine Anerkennung. Und dieser Ausdruck, der wird dir dann genau das bringen, was du dir wünschst. Nämlich Menschen, die genau auf diesen Ausdruck stehen. Ja, die da berührt werden davon, die dann mitschwingen, die dann vielleicht mittanzen, spielen, malen, whatever. Das passiert dann von selbst. Aber darum meinte ich zuerst, als ersten Schritt, du wolltest ja den Schubser, als ersten Schritt, total zu dir zurück und da es dir um Ausdruck geht, den Ausdruck finden. Du musst jetzt nicht ewig in einer Höhle meditieren. Nee, das muss nicht sein, außer es geschieht da und es ist schön für dich. Sondern du kannst sofort in diesen Ausdruck gehen und es durch dich ausdrücken lassen. Was auch immer raus will, rauslassen, ja, und ausdrücken. Das kannst du sofort machen. Und wenn du im Zimmer sitzt und singst und keiner hört dich, völlig egal, oder du tanzt, oder du malst, oder whatever, oder du schreibst, oder du machst, egal was, wenn du, lass den Ausdruck durch dich geschehen. Und dann geschieht der ganze Rest. Der kommt dann von selbst. Und wenn du dann Kloß im Hals hast, ist das ein Zeichen, dass diese Energie da halt irgendwo beim Halschakra sozusagen, sagt man es im Yoga, anstößt. Und da würde es schon gut sein, Übungen zu machen, Gesangsübungen, Töne singen, das muss nicht einmal ein Lied sein, dem ganzen Kloß einen Ton geben. Lass den Kloß, sehen gar nicht als Feind, sehen nicht als Blockade. Lass den Kloß singen, lass die Blockade singen. Wie hört sie sich an? Welchen Ton gibt sie von sich? Und wenn es dann ist es wurscht. Das muss nicht schön klingen oder irgendwas. Lass es da in Schwingung gehen. Und der zweite Tipp, wenn es beim Hals los ist, ist überwinden und Wahrheit sprechen. Radikale Wahrheit sprechen. Nicht mehr freundlich mitspielen, weil man niemanden verletzen will oder weil man Angst hat irgendwie vor der Konfrontation oder Angst, was zurückkommt oder dass sie die Leute denken, du bist was immer die Leute denken, es ist völlig egal. Sprich deine Wahrheit. Wahrheit sprechen reinigt die Kehle. Ja? Und jede kleine Hochkommalüge, und wenn sie noch so eine Notlüge ist oder noch so ein freundlich Mitspielen ist, ja, verstopft es. Also Wahrheit sprechen, da kann man dann wirklich einen Durchbruch haben. Und wenn dann Emotionen dazu kommen, wenn dazu kommt Wut und oder Traurigkeit oder Angst oder Schreien oder whatever, dann lass es einfach raus. entweder im Wald, im Auto oder sonst wo. Weil das wirst du dann spüren, dass du da raus willst damit, energetisch und laut vielleicht werden möchtest. Das ist dann okay so. Das ist der Weg dorthin, um deinen Ausdruck zu finden. Nur durch Wahrheit, nur durch Echtes bekommst du Echtes vom Leben zurück. Wenn man mitspielt, dann bekommt man zurück, dass die Leute mitspielen. Das ist zwar recht nett, aber es wird dich nicht berühren im Inneren. Ja, weil es nur Fake ist. Fake erzeugt Fake, Echtes erzeugt Echtes. Ja, das wünsche ich dir. Danke.
Marc, du willst eine Frage stellen?
Ja, ich würde gerne eine Frage stellen.
Hallo, Namaste.
Hallo, lieber Edgar, schön dich zu sehen. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne.
Du, mal, ich habe mal eine Frage. Der Richard Sylvester, der wurde mal gefragt, ob wir einen freien Willen haben. Und da hat er geantwortet, die Frage stellt sich gar nicht, weil es niemanden gibt, der einen freien Willen haben könnte. Was sagst du dazu?
Naja, kann man genauso, stimme ich zu. Ja, also es gibt da viele Betrachtungsweisen und die ist eine davon, der ich auch zustimme. Ja.
Okay, also würdest du sagen, ja, das ist sowieso nur eine Illusion hier, dieses individuelle Erleben und das ganze Leben ist deterministisch. Würdest du das auch so unterschreiben?
Nicht ganz. Mein bester Freund seinerzeit, der verstorbene Werner Ablass, der hat es genauso gesehen, auch, deterministisch, radikal, ganz radikal. Ich sehe da schon auch ein sowohl als auch. Ich sehe verschiedene Standpunkte und aus verschiedenen Standpunkten auf das oder Sichtweisen auf das entstehen dann verschiedene Konzepte, wie das, was ist, in Worte kleiden, ja, und dann in menschliche Ideen, da muss man jetzt sagen, die Idee freier Wille oder die Idee Determinismus, das sind wie zwei Ideen, die scheinbar in Widerspruch zueinander sind. Aber man könnte es einfach erklären, wenn ich sagen jetzt würde, ja, es ist einfach halt ein Paradox, weil letztlich existiert scheinbar beides. In Wirklichkeit ist es aber eher so, dass es sowohl das eine als auch das andere gibt, aber gleichzeitig weder das eine noch das andere. Das sind alles nur Ideen, die entstehen als Interpretation dessen, was wirklich geschieht. Und das, was wirklich geschieht, mir gefällt da gar nicht so das Wort Illusion, weil es so einen negativen Touch hat, als wäre es deswegen schlecht, weil es ja nur Illusion ist. Mir gefällt mehr das Wort Traum, ja, dass es ein Traum ist. Aus meiner Sicht ist es der Traum des Nichts, das davon träumt, wie es wäre, etwas zu sein, also ein Universum zu sein. Und diesen Traum eben durchlebt. Und das ist total okay so, weil sonst gibt es ja nichts. Ja? Also ist es dieser Traum und den kann man jetzt da negativ sehen, ist ja nur ein Traum, oder man kann es als das sehen, was ist, dass es alles ist, was wir haben und dass man es als Traum auch genießen kann, ja, als, und das Leben bejahen kann. Also es kann da sehr schnell ich will jetzt sagen lebensfeindliche, aber lebensablehnende Haltung auch daraus entstehen, aus dieser Erkenntnis, es wäre Illusion. Das Problem dabei ist, dass eh nur der Verstand meistens so macht. Wenn er dann durch Leute wie mich oder durch den, weiß jetzt nicht, Silvester, wie der Vorname war, ich habe schon mal seinen Namen gehört,
Richard Silvester.
Richard Silvester, oder wenn er es sagt, dann kann schnell im Verstand dann entstehen, oh Gott, das ist ja nur Illusion und oh Gott, uns gibt's ja gar nicht und so weiter. Aber das ist dann nur so eine Seite der Medaille. Ja. Das ganze Paket ist da viel größer und viel kleiner zugleich. Und aus dem Grund würde ich es ja gar nicht als ein Paradox sehen, dass so beides existiert, sondern eher als etwas Drittes. Also das Sein und das Nichtsein sind beides nur Interpretationen des Geistes, der ein Entweder-Oder denkt. Ja, und jetzt sagen wir, Wissen ist entweder Sein oder Nichtsein oder entweder alles oder nichts, entweder Gott oder Nirvana, entweder Sein oder Nichtsein haben wir schon gehabt, entweder freier Wille oder Determinierung. Und in Wirklichkeit ist es so, eher so wie in der Quantenphysik, dass das zwei Dinge sind, die in Wirklichkeit eigentlich etwas Drittes, Plasmaartiges sind, die dann mal so oder mal so erscheinen können. Je nach Betrachtung. Mhm. Und rein praktisch ist es gesund, im Leben als Mensch, das anzuerkennen, wenn da jemand scheinbar da ist, also wenn man sich als jemand fühlt, der dann auch noch dazu einen freien Willen hat, den dann auch zu leben. Aus meiner Sicht ist es aber schon so, dass ich halt dem Richard Sylvester dazu stimme. In Wirklichkeit ist da niemand. Und in Wirklichkeit gehört der Wille niemand. Was schon da ist, ist Wille. Ja, und für mich ist dieser Wille halt immer der göttliche Wille. Ja, das heißt, wenn ich jetzt sage, freier Wille, ja, aber für wen? Dann ist das eben der eine göttliche Wille, so wie es auch den Spruch gibt, dein Wille geschehe. Ja, das würde ich noch krasser sehen. Ich würde sagen, es gibt ohnehin nur deinen Willen, ja, wenn man das so sagen will. Dein Wille geschieht ohnehin immer, wenn ich das jetzt zu Gott sagen würde oder zum Ganzen. Und meinen Willen gibt es gar nicht, weil es mich erst gar nicht gibt. Als Individualwesen. Also geschehe dein Wille. Wille geschieht. Wille ist das, was existiert als Phänomen, aber eben niemand da, dem er wirklich gehört. Dem würde ich dann so zustimmen. Und dann haben wir beides. Dann haben wir wirklich dieses Wille und Determinierung auf einen Nenner gebracht, letztlich.
Ja, danke, dass du das nochmal so herausgestellt hast. Das hat bei mir jetzt ein bisschen was erklärt, mehr noch. Dass der Verstand versucht, immer so zu unterteilen. Und das ist, der Ansatz ist wahrscheinlich schon falsch da.
Ja, es ist das Entweder-Oder-Denken.
Ne? Genau. Das ist das Typische. Da finde ich auch ganz schön diesen Spruch von Nisargadatta Maharaj. Die Erkenntnis, dass ich nichts bin, das ist Wissen. Und die Erkenntnis, dass ich alles bin, ist Liebe. Und zwischen diesen beiden Punkten erstreckt sich mein Leben. Und das fand ich schon mal passend. Und das kann ich da so ein bisschen als Hilfe nehmen zu dem, was du da eben gesagt hast.
Ja, genau. Ja, ich kenne den Spruch auch, der ist schön. Ja, das ist auch wunderschön ausgedrückt.
Ja, dann habe ich noch eine Frage, die ich immer gerne Erleuchteten stelle. Und zwar, frage ich mich, wenn du die Möglichkeit hättest, das rückgängig zu machen, deinen Erwachungsprozess, würdest du das machen wollen?
Ja, nein. Nein, niemals. Also ich sage ja immer gern, wenn mir jemand 10 Erdkugeln aus reinem Gold anbietet, dafür würde ich auch nein sagen.
Okay. Weil ich mir denke, aber das ist jetzt natürlich auch wieder aus meinem Verstand geboren, weil ich ja deine Erfahrung noch nicht durchgemacht habe, dass ich jetzt als Individuum noch ein Leben habe sozusagen. Und ich denke, ja, ich bin jemand und ich denke, ich habe irgendwas zu tun und Aufgaben und was weiß ich, ich habe eine Familie, sage ich mal, und Freunde. Das ist ja bei dir alles hinten runtergefallen. Von daher weiß ich noch nicht, wie ich das so betrachten soll, deine Position jetzt.
Ja, ist lustig, weil genau das, was du jetzt gesagt hast, was du, deine Gedanken dazu sind, das waren auch meine Gedanken früher, also davor. Mich hat auch Erleuchtung überhaupt nicht interessiert. Ich habe mir immer ich habe mir seinerzeit, und ich könnte nicht einmal sagen als Sucher, sondern schon vor der Suche, weil da hatte ich schon vorher einmal beschlossen, nee, ich suche ja gar nicht, weil der Höhepunkt wäre ja Erleuchtung und die Frage war, die ich mir stellte, gibt es ein Leben nach der Erleuchtung? Die habe dann eindeutig nach allen Berichten, die ich gehört habe, mit Nein beantwortet, gibt es nicht. Also hat es mich nicht interessiert, weil ich ja sehr gerne lebe. So war mein Gedankengang damals. Also hat mich das auch gar nicht interessiert und ich war auch nicht direkt auf der Suche danach. Ich war eher Bliss-Junkie, sage ich immer gern. Also ich war quasi nach der Suche nach außergewöhnlichen Zuständen, nach Ekstasen, nach Bewusstseinszuständen, aber Erleuchtung in dem Sinne. Und aber auf der anderen Seite weiß ich jetzt, dass es eben nicht so ist, dass es danach kein Leben gäbe. Der eine, der das Leben zwar davor gelebt hatte, der sich identifiziert hat, den gab es ja nicht mal. Also der hat ja auch nur geglaubt, er würde existieren. Der war ja die größte Illusion. Und das, was danach war, für mich war es dann schon so, als dann wieder, dass überhaupt ein Danach erschienen ist. Also dass da dieser Körper dann noch da war, dieser Body-Mind-Organismus da war, war eine reine Draufgabe. Das wäre für mich nicht notwendig gewesen. Wäre total okay gewesen, wenn es das gewesen wäre. Auch komplett physisch. Und habe ich auch damit gerechnet, ja, danach noch, die ersten Tage danach, weil dann noch so ich da immer permanent ja da drinnen war und dass das jetzt gehen wird, aber der ist nicht gegangen. Und dann sind ja weitere Prozesse geschehen auf der individuellen Ebene, dass dann sehr wohl, da hat dann ein Bodhisattva-Prozess eingesetzt, den ich vorher genannt habe, oder Paramadvaita, Sahaja Samadhi, da gibt es ja 1000 Bezeichnungen dazu. Und das ist schon, wo die Menschwerdung wieder eine Rolle spielt, also wo man dieses Menschsein total komplett annimmt, mit allen Gefühlen. Also in der ersten Phase ist lang, jahrelang, wo man alle Gefühle durchfühlt, bis das an einen Punkt kommt, wo man nichts mehr fühlt, weil sie alle durchfühlt wurden in ihrer ganzen komplexen Form und damit auch alle Auslöser für diese Gefühle im Außen verschwunden sind, weil es transformiert wurde. Und da war dann noch einmal so eine Todeserfahrung, wo dann dieser Zeuge, das Zeugenbewusstsein, dieser Beobachter, der ja bleibt als Bewusstsein, wo der auch noch sterben durfte. Und da war dann die scheinbare Entscheidung, die das Leben getroffen hat, entweder komplett jetzt das zu beenden auch, oder wirklich in das Menschliche voll reinzugehen. Und dann fühlt man plötzlich wieder mehr als jemals zuvor. Und wirklich mehr. Und das ist dann ich kann es nicht versprechen, weil nicht jeder die gleichen Prozesse hat, aber das war für mich ein viel tieferes Fühlen und ein viel tieferes Leben, und das lebe ich auch jetzt, als jemals zuvor. Ja, wo mich Dinge viel tiefer berühren, gleichzeitig auch ein Teil von mir unberührt bleibt, ich auch immer 100% riskieren kann, bei jedem Gefühl, bei jeder scheinbaren Emotion, bei jeder Erfahrung, wirklich zu 100% reingehen kann, was ich vorher nicht konnte. Da war immer ein Teil, der da nicht ganz rein ist, der da noch Vorsicht walten hat lassen. Und jetzt, da man weiß, dass nichts zu verlieren ist und das, was niemand da ist, der das überhaupt verhindern wollte, dann kann man alles total erfahren, in einer absoluten Totalität. Und damit wird es auch viel schneller durchfahren, jede Erfahrung. Auf der emotionalen Ebene, aber auch in der Erfahrungsebene, so ganz praktisch vom Leben gesehen, die Erfahrungen, die man halt macht. Also das Leben geht sehr wohl weiter und wird viel krasser erfahren als jemals zuvor. Da kommt so viel Mystik dazu, da kommt so viel Magie dazu. Das Einssein ist ja permanent da und das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was davor war.
Genau, das ist bestimmt nicht vergleichbar, weil man auch gar nichts mehr persönlich nehmen kann. Und ich stelle mir mal vor, eine bestimmte Gleichgültigkeit wird auch damit einziehen, nicht? Dass man Sachen nicht mehr so bewertet, weil man sagt, letztendlich alles ist gut, und wenn jetzt, sag ich mal, ein geliebter Freund stirbt oder so, man weiß ja, da ist ja niemand, der sterben wird, ja. Und alles ist richtig, wie es sich darstellt, oder nicht?
Ja, das ist eine Phase. Ja, die Phase der Gleichgültigkeit, die würde ich auch positiv beschreiben, also nicht als es ist alles wurscht und egal, sondern eher gleichgültig im wahrsten Sinn des Wortes, also gleichgültig. Egal ob so oder so, ist es beides gleichgültig. Das geht dann so weit, dass eben auch alle Zustände gleichgültig sind. Also mit der Zeit unterscheidet man nicht mehr zwischen irgendwelchen spirituellen tolle Zustände und der normale menschliche Zustand wird dann eigentlich fast zum höchsten Zustand, den man dann erfährt. Und da dürfen dann auch, da verschwindet dann, also eben gerade in dieser zweiten Todeserfahrung, die ich da vorher erwähnt habe, endet auch diese Gleichgültigkeit. Die Gleichgültigkeit, dass beides gleichgültig ist, die bleibt, ja. Aber die Gleichgültigkeit im Sinne von egal, es ist wurscht, die fällt dann wieder weg. Also, manche bleiben darin hängen, dass dann alles so eine Wurstigkeit hat. Und lassen sich nicht mehr berühren vom Leben. Und das ist auch okay so. Das ist die Phase, wo das alles eben transformiert wird. Aber danach gibt's dann auch nochmal eine Phase, wo man sich absolut vom berühren lässt vom, ich sage jetzt einmal, kleinsten, mir fällt kein anderer Ausdruck ein, vom kleinsten Scheiß, sage ich jetzt letztlich. Also wo Sachen sind, wo du schon denkst, warum berührt es überhaupt? Das sind so kitschige Dinge dann. Man wird von allem berührt, ja, egal was es ist. Und man wird extrem berührt. Auch wenn irgendwelchen Menschen in deiner Umgebung ein Leid geschieht, dann ist er aktives Mitgefühl im Sinne, dass er mitgefühlt wird. Also nicht mit Leid, sondern mitgefühlt wird. Was der andere fühlt, fühlst du auch und damit nimmst du auch schon Leid aus ihm. Aller geteiltes Leid ist halbes Leid, weil du mitfühlst. Und das ist eigentlich immer wunderschön, weil jedes Gefühl, und das ist jetzt wieder das, was du da auch meintest vielleicht, weil ja, weil es ja auch wiederum das gleichgültig ist im Sinne von, es tut ja nicht weh. Das heißt, das alles zu fühlen ist eine unheimlich schöne Erfahrung dann. Und es macht dann nichts, die Trauer, ja, die Trauer komplett zu füllen, wenn jetzt ein Freund stirbt, komplett zu füllen. Ja, das ist viel kürzer, es dauert nicht ein Jahr, sondern ein paar Minuten oder Stunden oder was weiß ich, aber da darf es dann in einer Intensität sein, wie nie zuvor, und ist ein wunderschönes Gefühl. Auch Tränen sind dann ein wunderschönes Gefühl, das reinigt das Herz sozusagen. Ja. Also das darf alles wieder da sein, aber dennoch ist der Teil da, der sich da nichts draus macht, der also nicht bewertet und sagt, ah, ich darf das Gefühl jetzt nicht fühlen, das wäre auch wieder eine Bewertung, ne? Sondern alles wird zugelassen. Es darf alles zugelassen werden. Ne? Okay. Selbst wenn eine Bewertung dabei wäre, manchmal ist ja eine Bewertung dabei, Bewertung fängt ja an, wenn ich sage, oh, der Tee ist zu heiß, den kann ich jetzt nicht trinken, ist auch schon eine kleine Bewertung. Ne? Und eine Bewertung zu bewerten, ist auch eine Bewertung. Ne? Also das alles fällt dann ab. Ja, das Leben ist dann eher so, alles darf da sein, wie auch immer es erscheint.
Okay, super. Ich danke dir.
Gerne. Namaste.
Franz Hubert fragt, hallo Edgar, wie viele Dimensionen gibt es für dich zu erfahren?
Naja, das wird man sehen, ne? Ich gehe davon aus, unendlich. Ich glaube nicht, dass es irgendein Ende gibt. Irgendwo. Also das Ganze an sich, wo alle Dimensionen enthalten sind, das habe ich ja erfahren, das bin ich auch. Und auf der scheinbar individuellen Ebene, die trotzdem dann durchfahren wird, da erfahre ich ja vor allem auch in meinem Traumleben, in meinem Nachtleben krasse Dinge. Da sehe ich kein Ende. Da sehe ich absolut kein Ende. Also, für mich in dem Augenblick, wo man Unendlichkeit erfahren hat und weiß, dass man Unendlichkeit ist und Ewigkeit erfahren hat und weiß, dass man Ewigkeit ist, gibt es keine Grenze mehr und da kann es ja keine Grenze geben in Dimensionen. Das ist, letztlich ist ja auch alles Null. Es bleibt ja Null. Am Ende ist trotzdem alles Null. Es ist trotzdem diese eine Null, die all diese Dimensionen erträumt, wenn man so will. Aber diese, die Möglichkeit ist da einfach unendlich. Da gibt es keine Grenze in keine Richtung. Auch nicht in Dimensionen. Und Null und unendlich sind dabei zwei Seiten einer Medaille. Das ist ja auch der Punkt. Ja, dass das in Wirklichkeit, wenn man die zwei zusammenbringt, ja, eine Medaille ist mit zwei Seiten. Und im Extremfall haben wir da die Null oder das ist Nirvana und auf der anderen Seite die Unendlichkeit und die Welt der Erscheinungen. Wo Dimensionen dazugehören. Quasi Samsara könnte man sagen. Nirvana und Samsara sind eins, beziehungsweise zwei Seiten einer Medaille. Und wir sind die Medaille. Ja, danke.
Ibrahim fragt, was geschieht für dich nach dem Tod in Klammern Körper?
Also nach dem Tod des Körpers.
Ja.
Ja. Ja, mal gucken, ne? Anfangs hatte ich natürlich schon die Erkenntnis, also dass es wartet sowieso immer, diese Einheit, die ist ja nie weg, ne? Und das ist ja sowieso alles Illusion. Es gibt ja Illusion oder Traum, egal wie man es jetzt nennt. Es ist halt Maya und in Wirklichkeit ist eben Zeit auch Illusion oder existiert im Absoluten nicht. Und das Absolute existiert immer gleichzeitig zu all diesen scheinbaren Erscheinungen, wo auch Körper dazugehören, die dann sterben. Wenn ein Körper, das, was ich bin, das lebt ja, das ist ja nicht dieser Körper. Ne? Das, was ich bin, ist alles, was ist. Das, was ich bin, ist das Bewusstsein in dir, wenn ich jetzt den meine, der fragt. Ibrahim war das, glaube ich. Ich bin Ibrahim. Und wenn jetzt Edgar stirbt, dann lebe ich in Ibrahim weiter. Also in dir und im Allem. Ja. Und ob dann irgendein individual scheinbares Bewusstsein, also das Gewahrsein bleibt. Für mich ist eher so, meine letzte Tantra-Lehrerin, das war die Masuda in der Oshun-Kommune, die war von Osho noch eingesetzt als Leiterin des ganzen Tantra-Zirkus, den es da gegeben hat in Pune. Und die, wie die gestorben ist, hatte das wunderschön gesagt. Sie hat es nicht so gesagt wie ein Ramana, der gesagt hat, wohin soll ich gehen? Ich bin immer hier und ich werde hier bleiben. Oder wie Osho visited this planet from this. Ja. Und sie hat das so gesagt, und viele sagen es ja so, ich verlasse meinen Körper. Und sie hat das so gesagt, mein Körper verlässt mich. Und so nehme ich es auch wahr, so nehme ich es jede Nacht wahr im Tiefschlaf, da ist der Körper weg und ich bleibe übrig. Da sind dann auch die Gedanken weg, da sind Träume weg. Also im Tiefschlaf gibt es nur seliges Sein, ich würde nicht mal sagen Bewusstsein. Da bleibt dann ich übrig und der Rest ist weg. Der Körper ist weg, der Edgar ist weg, die Welt ist weg, die Erinnerung an die Welt ist weg, alles ist weg und es reicht aus, mehr brauche ich nicht. Der Rest ist optional, ja. Und was dann optional noch dazukommt, ob es sich dann auf diesen Rest reduziert, auf dieses selige Sein, das darf sein, aber mir ist das völlig egal. Und wenn ich als Ameise wiederkommen würde, wäre mir das auch völlig egal. Und wenn ich als Wurm komme und gleich zertreten wäre, ist auch wieder egal. Und dann komme ich, es darf alles sein. Und ich habe überhaupt, die Ewigkeit wird ja parallel dazu gelebt. Also dieses Verlöschen, wie es in den östlichen Religionen so angestrebt wird, das ist in mir verloschen, dieser Wunsch des Erlöschens. Den hatte ich nur ganz kurz, weil im Westen sucht man ja die Ewigkeit nach dem Tod und im Osten sucht man das Verlöschen. Also für die ist ja das schrecklich, dass es Reinkarnation gibt. Die wollen, dass das endlich aufhört. Und für mich war das auch nach dem Erwachen irgendwann einmal schrecklich zu erkennen, weil ich ja gemerkt habe, dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein ist permanent da, auch im Schlaf, auch im Traum und immer. Und da habe ich gemerkt, oh Gott, das geht ewig so weiter. Und es war kurz eine Schockerfahrung, dass das jetzt die Ewigkeit eben auch nicht nur erfahren wurde, sondern ja, die bleibt jetzt. Und das war kurz einmal ein Schock für ein paar Stunden. Aber dann war das auch okay. Und es darf sein, was auch immer geschieht. Das ist völlig egal. Bin mit allem einverstanden. Völlig offen. Und dazu habe ich schon zu viele andere Todeserfahrungen auch gehabt, als dass ich sagen könnte, ich weiß, was nach dem Tod geschieht. Es ist alles offen, alles möglich, alles möglich. Für das Universum ist absolut immer alles möglich. Wie kann er im nächsten Leben vor 2.500 Jahren in der Mongolei leben? Es sieht ja auch keine Chronologie. Und von mir als Kaninchen. Und er hat gleich von einem Wolf gefressen. Ja, so gut.
Linus schreibt nochmal. Und zwar großer Widerstand dagegen, das Ganze zu fühlen, dieses Verletztwerden bzw. verletzt worden sein. Es ist ja eigentlich so offensichtlich nur die Vergangenheit, die hier noch irgendwie rumspukt.
Ich muss mich versuchen zu erinnern, um das zuzuordnen zu einer vorigen Frage, die anscheinend war, wegen Verletztwerden. Ja klar, spukt da in uns viel immer rum. Das ist eben der persönliche Prozess dieses quasi Körper-Geist-Organismus geht weiter, dieses Menschseins. Und wenn du alle Traumata durchlitten hast, dann kommen die Traumata deiner Eltern, Großeltern, Urgroßeltern dran. Die ganze Kette und am Schluss die ganze Menschheit. Und das ist letztlich ein kollektiver Befreiungsweg. Das ist eben auch der Unterschied dann für mich, wo man den Körper mitnimmt, das Körperliche mitnimmt und auch eben mitnimmt, was alles in der DNA gespeichert ist. Das weiß man ja mittlerweile, dass Traumata in der DNA vererbt werden. Und das sind nicht nur deine Geschichten, das sind auch die dann der vorigen Menschen. Und auf der kollektiven Ebene ist es die ganze Menschheit, die auf uns lastet. Das ist die, wenn man so will, ist das das, was mit Erbsünde gemeint war. Ja, die ganzen Täter- und Opfergeschichten, die man da die ganzen Generationen nach hinten durchlitten haben. Und Verletzungen. Ja. Und das ist Thema. Und dem kann man sich widmen, muss man sich nicht widmen. Es gibt Auswege daraus, wenn man die braucht. Oder es gibt zumindest Pausen, die man sich nehmen kann. Eben so Erwachungszustände können das sein und dass man dann in einem bestimmten Zustand auch verbleibt längere Zeit. Aber man kann auch wieder ins Fühlen gehen und letztlich ist das alles nur Energie und dass es Energie ist, hat den Vorteil, also wenn wir wirklich so weit sind, das zu erkennen, nicht mehr dieses Etikett dranhängen an die Emotionen, Wut, Angst, Traurigkeit, also an die scheinbar negativen Emotionen, sondern das nur als Energie sehen, dann kann das alles durchfühlt werden, auch der Schmerz durchfühlt werden. Das ist letztlich ein Befreiungsprozess. Das ist ein Erlösungsprozess des Körperlichen. Und wenn wir in der Lage sind, da in der Phase eben auch dieses parallel, dieses Zeugenbewusstsein zu haben, was das alles nur bezeugt, ja, aber nicht durchleidet in dem Sinn und daran leidet, sondern nur bezeugt, haben wir die Möglichkeit, das zu durchfühlen in seiner Gänze und dadurch uns davon zu befreien. Und darum geht es, diese Schmerzen und Verletzungen durchfühlen. Was auch immer da ist, möglichst im Körper da ist. Also nicht irgendwo, dass man jetzt im Verstand zurückdenkt, ah, da wurde ich verletzt, das ist nur das Ego meistens. Sondern wirklich schaut, ob da was Körperliches ist, ob da ein Gefühl ist im Körper, in irgendeiner Körperzelle, irgendwo das lokalisieren können. Hinatmen, damit atmen, damit sein, hinspüren. Das ist der Weg der Befreiung, der Erlösung aus diesen festgefrorenen Traumatas, die da geschehen sind und wo alte Gefühle feststecken. Die Story dazu ist nicht wichtig. Die ist dann nur mehr für den Verstand interessant und meist offenbart sie dir es danach. Also nicht mit vorher dran denken, was war das, sondern einfach gut fühlen, was auch immer jetzt an der Oberfläche ist. Es muss nicht das sein, dem man sich eigentlich vom Verstand her widmen will, sondern es kann irgendwas sein, was der Körper als erstes loswerden will, das durchfühlen. Und wenn es dann wirklich durchfühlt ist und verbrennen konnte und sich dieses Loch, dieses Loch, dieses Emotionale, das man da hat, dieses, ja, wenn sich das füllt, also füllt mit Energie durch Fühlen, indem ich diese Leere spüre oder was immer da ist, dahin fühle und wird das gefüllt mit Energie und dann kann nachher eventuell erscheinen die Geschichte dazu, was dazu geführt hat. Aber das ist nur mehr Unterhaltung für den Verstand. Das ist nur mehr zum Reflektieren. Das ist auch, kann nett sein, kann Kopfkino sein und tut man das auch noch verarbeiten, für den Verstand vielleicht sogar wichtig. Aber eigentlich ist man schon erlöst, indem man es einfach durchfüllt hat. Und das geht so. Also in dem Fall würde ich sagen, Schmerzen, Verletzungen, willkommen heißen, wenn sie auftauchen und dann durchfühlen und nicht weghaben wollen. Das Weghaben wollen ist der erste Reaktion, die gleich wieder Reibung erzeugt und das Ganze nur noch schlimmer macht. Und dann beginnt erst das, so richtig das Leid, indem ich das, was da auftaucht, weghaben will. Dann leide ich daran, weil ich ja eigentlich was anderes will, als das, was geschieht. Und dann will ich ja nicht das, was jetzt auftaucht und geschieht, sondern will plötzlich ganz was anderes, was aber Illusion ist, was jetzt nicht da ist. Damit bin ich nicht wirklich im Jetzt, nicht wirklich im Hier, nicht wirklich im Körper. Das ist der Weg. Und geht's zu gehen. Das ist ein Fegefeuer, ja. Da verbrennt alles und will alles verbrennen. Ja. Das endet nie. Aber Pausen gibt's und Erholungen gibt's auch. Die können auch Jahre dauern. Und das Paket, das durchfüllt werden will, ist nie größer als die Fähigkeit, als deine Fähigkeit, es zu ertragen und zu durchfüllen. Das wächst gemeinsam. Deine Fähigkeit ist in Wahrheit immer ein Stück größer. Danke.
Edgar, wir sind am Ende der Zeit angekommen. Okay. Ich danke dir schön, das war sehr bereichernd, dir zuzuhören. Das war mir eine große Freude.
Ja, Svante, auch an dich. Vielen Dank, dass du trotz der Zahnprobleme und Schmerzen da jetzt da vorgelesen hast. Das ist echt toll gewesen. Ich hätte das jetzt nicht geschafft, weil ich vor allem in Tabletten einmal wüsste, wie ich in den Chat reinkomme. Ja, vielen Dank.
Ich habe es gerne gemacht.
Vielen Dank, danke. Namaste an alle. Merci. Danke für euer Dasein. Und sorry für die Tonstörungen am Anfang, die durchgehalten haben, wurden hoffentlich durch einen besseren Ton entschädigt. Dankeschön. Namaste.